Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr auch heute wieder am Start seid. Und auch heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast hier bei mir. Bin sehr freudig, überrascht bzw. gespannt auf dieses Gespräch. Denn der Name, den ich heute hier habe, den habe ich selber schon seit, man kann nicht sagen, einem Jahr circa verfolgt. Denn bei sehr vielen PDC-Events bzw. ja, Turnieren wie Q-School und Co. sieht man ihn immer wieder. Er spielt wirklich viele mit tollen Statistiken. Wir werden über all das sprechen und natürlich auch darüber, wie er so gut geworden ist und wie er sich wahrscheinlich auch noch verbessern möchte. Und zwar heute bei mir Philipp Schweder. Grüß dich.
Moinsen, hallo.
Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Ich denke mal, viele, die hier zuhören, werden deinen Namen auch schon mal irgendwo gelesen haben. Denn viele sind ja so, dass sie sich die Statistiken angucken und gerade bei den PDC-Events immer wieder gucken, welche Namen tauchen auf, die man dann vielleicht auf dem Schirm haben kann, auch für die Zukunft. Du hast wirklich viele Spiele bei 80, 90 plus. Ich glaube, was ich so bei dir gesehen habe, bei Instagram auch Jahresschnitt so von 75 bis 80, was du momentan spielst. Lass uns mal vielleicht, bevor wir so auf die aktuellen Turniere und Ziele und Co. eingehen, kurz darstellen, wie bei dir alles angefangen hat und wie du überhaupt zum Dart gekommen bist. Vielleicht kannst du da mal für die Leute, die dich noch nicht kennen, so einen Einblick geben.
Ja, also ganz, ganz, ganz angefangen hat es irgendwann mal in der Kindheit. Also bei meinen Eltern hängen natürlich eine E-Dart-Scheibe, wo dann auch ab und zu mal mit der Familie kleine Mini-Turniere drauf stattgefunden haben, da dann eher so dieses erstmal überhaupt 100 oder 200 Punkte erreichen. Meistens hatte dann aber irgendwann keiner mehr Lust zu spielen und ich hatte Lust und habe dann ab und zu ja, selber ein bisschen drauf geworfen, aber das hat halt mit Dart nicht wirklich viel zu tun gehabt. Und dann, ich weiß gar nicht mehr warum, aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich irgendwie mit dem WM gucken oder so, habe ich mir mit 15, 16 dann bei Action so eine 9-Euro Papierscheibe gekauft, die dann mit den letzten Billigfallen malträtiert. Die war dann auch tatsächlich auf dem gesamten Board gleichmäßig abgenutzt, was, wenn man das Board nicht dreht, nicht das allerbeste Zeichen ist. Und dann hat Dart tatsächlich erstmal relativ lang nicht viel in meiner Freizeit stattgefunden. Und dann war es bei mir tatsächlich wie bei vielen so eine Corona-Glücksbegegnung. Fußball gespielt, Fußballtraining wurde dann irgendwann ja, eingestellt, beziehungsweise durfte halt nicht stattfinden. Ich hatte, warum auch immer, so eine Lidl-Dartscheibe bei mir im Flur stehen und habe dann nach der Arbeit da einfach jeden Tag 3-4 Stunden draufgeballert wie ein Wahnsinniger. Und dann irgendwann festgestellt, dass ich das offensichtlich relativ vernünftig schon kann. Ja, und damit ging das irgendwann Ende, ja, so Herbst 2020, würde ich mal sagen, so ganz langsam los.
Es ist ja für viele immer so, dass das spannend ist, sage ich mal, bei Spielern wie dir, die sich so stark entwickelt haben, wie gerade so dieser Prozess vonstatten ging, des Besserwerdens. Wie war denn dann bei dir, wenn du sagst, du hast dann da eine Zeit lang quasi richtig raufgeprügelt auf die Scheibe von Lidl damals, dann hast du wahrscheinlich auch schön viele Bouncer auf jeden Fall mal zurückbekommen, wenn das so eine Scheibe war, wie ich damals jedenfalls von Lidl hatte.
Ja.
Ja, da brauchst du auf jeden Fall einen guten Teppich davor, kann man an der Stelle nur raten. Aber wie war denn dann? Also du sagst, du hast dann recht schnell gemerkt, dass es gut läuft. Hast du da schon irgendwie über Apps gespielt, wo du auch ein Average gesehen hast? Oder hast du einfach nur irgendwie versucht, irgendwelche Ziele zu treffen? Wie hast du denn angefangen zu spielen?
Also ich habe tatsächlich immer mit bei Dart Training habe ich ganz viel gemacht. Das war jetzt so im Play Store die erste, die einem über den Weg gelaufen ist. Ich habe halt immer viel Darts geguckt, wenn irgendwas lief. Und meiner Meinung nach war das alles immer Satzmodus. Im Nachhinein habe ich dann festgestellt, das habe ich mir offensichtlich eingebildet. Und bei der WM war es halt auf jeden Fall so. Deswegen habe ich halt, wenn ich dann gegen Computer gespielt habe, einfach immer Satzmodus gespielt. Und recht schnell eigentlich immer irgendwie 50, 55, teilweise 60 gespielt und halt überhaupt gar keine Ahnung gehabt, was das ist. Dachte halt, okay, super, 40, 50 Punkte unter dem, was die Profis spielen, also ganz, 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 ganz weit weg. Aber ansonsten viel so 100 auf die 20. Und dann halt geguckt, wie viele Triple treffe ich. Da dann auch ganz schnell immer so 15, 16 von den Triple 20ern dabei gehabt. Und halt einfach gar keine Ahnung gehabt, was bedeutet das? Ist das gut? Ist das schlecht? Ja, und dann halt einfach stumpf geworfen, ohne Gedanken drüber zu machen, was da gerade passiert, einfach geworfen.
Ja, dieses ohne Gedanken werfen ist ja so was Schönes, was jeder erlebt am Anfang, was dann leider mit der Zeit sozusagen immer schwieriger wird, die Gedanken wegzukriegen beim Werfen. Man muss so sagen, diese Anfangszeit, wo man diesen Average oder diese ganzen Zahlen noch ja nicht so einbewerten kann, das ist eigentlich auch was sehr Schönes, so gerade vom Spielspaß her, wenn du eigentlich ja nicht richtig einschätzen kannst, war das jetzt gut oder nicht, sondern nicht wirklich um deine Gefühle mehr noch geht als um die Zahlen. Heute ist ja alles sehr auf Statistik ausgelegt, gerade im Amateurbereich auch schon mittlerweile durch 2K und Co.
Ja.
Wie war das dann? Du sagst so 50, 55, mal eine 60. Ist natürlich super, wenn man das sehr schnell erreicht, dieses Niveau. Ist aber ja auch noch ein Stück natürlich zu dem, wo du heute stehst. Wie ging das dann weiter? Bist du wirklich sehr kontinuierlich einfach besser geworden, Monat zu Monat? Oder hattest du auch mal einen Moment, wo irgendwie ein großer Schub kam durch irgendwelche bestimmten Dinge? Wie lief es dann weiter ab?
Also das ging halt schon einfach kontinuierlich nach oben, dass dann, ja, man hat ja festgestellt, okay, die Lecks gehen schneller vorbei, das Streufeld wird immer kleiner, woran man halt merkt, okay, das wird tatsächlich sichtbar besser. Ja gut, irgendwann natürlich so dieses, das erste Mal eine 180 werfen, die erste war noch eine falsche, weil Triple 20 dann einer von deinen angesprochenen Bouncern, schön so eine riesen 5 cm-Klammer da angeworfen. Den dritten wieder ins Triple und dann halt den Bouncer nochmal geworfen, einfach ohne Gedanken. Der war dann auch mit drin. Also ich würde sie jetzt nicht wirklich zählen, aber man hat halt festgestellt, ey, guck mal, ich kriege da ja tatsächlich 3 Stück von rein. Und dann ging das halt irgendwann los. Dann mit absolute 180er-Geilheit, dann mit Strichlisten, so wie ganz, ganz, ganz viele das am Anfang machen, halt mit, wie viele schaffe ich im Monat, wie viele schaffe ich im Jahr. Und dann halt mal so ein bisschen online rumgeguckt und halt festgestellt, okay, das ist tatsächlich gar nicht so wenig, was ich da werfe, das ist gar nicht so schlecht. Ja, wir sind dann irgendwann in eine andere Wohnung gezogen, da hatte ich dann das erste Mal die Dartscheibe überhaupt an der Wand und nicht am Dartständer sozusagen. Das war eh ein ganz anderes Spielen, ne? Also von der reinen Wahrnehmung, was irgendwie Wackeln angeht und sowas, ist das halt einfach ein ganz, ganz anderes Ding. Und dann habe ich tatsächlich zum Glück im Beisein meiner damaligen Freundin, jetzt Frau, beim Training, jo, ein bisschen geworfen. Sie saß da auf dem Gästebett, 180 geworfen, 180 geworfen, dachte, oh, 6 Perfekte hatte ich noch nie, das ist ja witzig. Eine Triple 20 geworfen und ab dem Zeitpunkt meinte ich, okay, das wird interessant. Triple 19 geworfen und das Video gibt es auch tatsächlich, wo ich meinte, du musst jetzt mal bitte filmen und einmal bestätigen, dass ich die 280er, Triple 20 und Triple 19 geworfen habe. Weil ich halt dachte, das wird jetzt entweder historisch gut oder ich krache das Ding oben in die Decke. Ja, und dann habe ich den tatsächlich aus Versehen in die Doppel-12 geworfen. Das war, ich habe es ja irgendwo auf einer Tafel stehen. 4.2.22, genau. Ja, das erste Mal gesehen, okay, 9 perfekte Darts gehen. Ist kein Neuner im Spiel. Das habe ich auch bis heute nicht geschafft, aber 9 perfekte. Das dann halt in die Familien-WhatsApp-Gruppe geschmissen mit dem Video. Die Hälfte konnte davon nichts anfangen. Ja. Und dann
Wie
haben die
hast
Leute
du?
auch mal ein bisschen gegoogelt, was das ist. Und dann wurde ich von meiner Mutter tatsächlich gezwungen, dass ich mich doch bitte endlich mal in einem Dartverein anmelden soll.
Ja, das hat die Mutti dann auf jeden Fall gut gemacht, da einen
Ja.
Zwang auszuüben an der Stelle. Was war das? Ist ja wirklich unglaublich, also jetzt so gerade ein Neuner mal so quasi nebenbei irgendwie aus dem Nichts zu werfen, ist ja wirklich ein Moment, von dem, würde ich sagen, wir alle irgendwie träumen, zumindest die meisten, die auch zuhören. Was hast du denn da so für ein Niveau gespielt zu dieser Zeit, wenn du jetzt so irgendwie Z-Modus oder so was gespielt hast? Warst du dann da schon bei einer 65 oder so? Oder wie war das?
Boah, so, also was genau ich da zu den Zeiten gespielt habe, weil ich tatsächlich mir da ja gar keine Gedanken drüber gemacht habe. Also, aber so 60, Mitte 60 wird das schon gewesen sein, glaube ich. Ja, und ich habe dann halt in Buchholz, wo ich zu dem Zeitpunkt gelebt habe, den Verein angeschrieben, wo ich gesehen habe, dass die eine Sparte haben. Bin dann da zum Probetraining gefahren. Also ich weiß, dass ich in der Nachricht geschrieben habe, was ich in diesen Satzmodus-Dingern immer so grob für einen Schnitt spiele, aber müsste ich tatsächlich nachgucken, was das zu dem Zeitpunkt war. Und habe dann da halt überhaupt erstmal gegen Menschen gespielt.
Ja, ist nicht schlecht, wenn man das erste Mengen Menschen spielt und schon mal einen Neuner für sich selber so verbuchen kann.
Ja gut, also man muss dazu sagen, das glaubt einem halt natürlich erstmal kein Schwein. Ich bin selber so, wenn, was weiß ich, was für Leute alles erzählen. Oh, ich habe ja schon sonst wie viele Neuner geworfen und man sieht sie dann spielen und denkt, boah, weiß ich nicht. Aber ich habe halt da gesehen, ich war, also das ist ja noch unter Amateur. Das hat ja mit Dartspielen einfach noch gar nichts zu tun gehabt und es ging halt, weil man sich halt überhaupt keine Gedanken drüber gemacht hat, was man da macht. Man hat einfach geworfen, weil es Spaß macht.
Ja, ich finde das auch
Also.
besonders krass so in diesem Zeitpunkt dann, weil ich finde die Wahrscheinlichkeit, sag mal jetzt, dass so ein normaler Spieler wie ich selber zum Beispiel, sag mal, der, keine Ahnung, irgendwas zwischen 55 und 70 spielt, so, dass der jetzt einen Neuner wirft, das ist halt sehr unwahrscheinlich. Also das kommt echt selten vor. Auch die meisten Gäste, die ich hier habe, die sagen, sie haben schon Neuner oder mehrere geworfen, sind alles so Leute, die jetzt in etwa das Niveau spielen, weil doch du spielst. Und haben auch meistens dann erst, wenn sie sozusagen konstant irgendwann eine 70, 75 über das Jahr mal gespielt haben, dann so einen Moment bei gehabt. Deshalb ist es eigentlich umso quasi besonderer, dass du den Moment dann einfach so mal drin hattest, obwohl du noch nicht so
Ja,
konstant warst.
das war jetzt völlig verrückt. Ja, also ich habe das noch einmal danach geschafft. Da war das aber halt auch so angemacht, bisschen geworfen und dann halt auch einfach halt 280er und eine 141. Das ist halt übelst geil, ohne Frage, aber da ist halt null Druck drauf. Da geht es um nichts. Man denkt nicht drüber nach. Und im Spiel, gerade jetzt Liga, Turniere oder sowas, man hat mal fünf, man hat mal sechs. Man hat auch mal sieben, wenn es gut läuft oder sowas, aber dann denkt man natürlich drüber nach, wie krass wäre das jetzt, einen Neuner zu werfen und dann segelt er halt sonst wohin. Also ich glaube, das wird nie wieder so einfach wie zu dem Zeitpunkt.
Das mag durchaus sein, da können wir auch gleich nochmal kurz drauf eingehen. Ich habe auf jeden Fall an der Stelle kurze Anekdote, neulich auch bei Instagram von einem Verein bei uns aus Brandenburg, auch gesehen, dass die im Ligaspiel, ich glaube, es war ein Ligaspiel oder es war ein kleines Turnier, jedenfalls halt bei 2K reingeguckt und habe dazu auch das Handyvideo gesehen. Da hat auch jemand fast einen Neuner geworfen und hat den letzten ganz knapp am Draht der Doppel-12 gehabt, also nicht drinne. Aber es war auch ein Spieler, der hatte irgendwie einen Turnierschnitt von 52 oder so. Und auch sonst habe ich mir
Genau,
angeguckt,
ja.
was der sonst so spielt. Und es war alles so um die 50. Also, das muss auch. Also, hätte er den drin gemacht, das wäre auch wieder ein Augenblick gewesen. Soweit gibt es so wirklich nur im Dart, dass er auf einmal einen Moment hat, wo du denkst, das passt überhaupt ja nicht sonst zum Standardniveau, was man sonst
Es
spielt.
gibt zwei Möglichkeiten. Du attackierst ab dem Zeitpunkt richtig oder du legst die Pfeile weg und fängst halt mit Billard an oder sowas, weil passt halt durchgespieltes Ding.
Ja, manchmal ist wahrscheinlich auch die zweite Variante nicht die schlechteste. Aber ja, auf jeden Fall Wahnsinn und ich hoffe natürlich, dass ich selber auch irgendwann nochmal das erleben kann. Also toller Moment. Und du sagst, diese Leichtigkeit von damals, dass man quasi ohne Druck und vor allem auch ohne viele Gedanken rangeht an die Sache. Wie würdest du, wenn du das jetzt heute vergleichst, du spielst ja auf, sag ich mal, wirklich hohem Drucklevel dann, weil man hat ja Ziele und wenn man zu PDC-Turnieren fährt, dann ist man ja auch ein bisschen mit Invest drinne und Co., auch vor allem mit Zeit und Energie. Das heißt, man will da schon Leistung bringen. Wenn du dir jetzt vergleichst so mit der Anfangszeit, was würdest du sagen, hat sich jetzt krass verändert für dich? Also Würdest du sagen, wenn du die Leichtigkeit der Anfangszeit hättest, quasi mit dem jetzigen Spielstand, dann könntest du nochmal ordentlich drauflegen? Oder wie stellt sich das da für dich?
Ja, gut, das ist schwer zu sagen. Vieles läuft bei mir halt einfach über Selbstvertrauen von Situationen, die man sich erarbeitet hat. Und das Selbstvertrauen kriegt man halt nur durch Wiederspielen und es funktioniert. Klar hat man dann auch mal wieder Phasen, wo es halt nicht funktioniert. Aber ob das jetzt so dieses Grundding Leichtigkeit von vor ein paar Jahren mit dem Spielniveau von jetzt, boah, ist also tatsächlich schwere Frage. Aber ich glaube halt, was halt viel ausmacht, ist einfach die Erfahrung, die man halt inzwischen hat und dass man halt bestimmte Situationen halt schon mal gehörig versaut hat, um sie dann ja besser machen zu können. Also ich glaube, das Wichtigere ist halt tatsächlich einfach diese Erfahrung, so wie ganz viele Leute immer sagen, fahrt auf Turniere, spielt, ne, so dieses einfach nur irgendwie die Bots in irgendwelchen Apps verprügeln, ist nett, aber ein Gegner, der dann nochmal irgendwelche Spiele reinmacht, ist halt einfach eine andere Geschichte. Deswegen glaube ich, das Hauptding ist einfach Erfahrung, Situationen kennen und halt Fehler machen.
Hat sich für dich irgendwas groß verändert an deinem Training jetzt im Laufe der Zeit? Du bist quasi immer besser geworden, hast mehr Turniere gespielt und Co. Oder hast du auch selber irgendwelche Sachen angepasst, was jetzt so die Methodik angeht?
Ich habe tatsächlich recht früh angefangen, mich mit Mentaltraining zu beschäftigen, weil ich das in irgendeinem Forum mal gelesen habe, dass das wohl Sinn machen würde. Dann mit Leseproben angefangen und irgendwelchen Büchern. Und da hatte ich tatsächlich ich glaube, war das Richard Wese oder so? Ich glaube. Und da habe ich halt irgendwann mal gelesen, wie es halt sich verhält, wenn man sich aufregt. Und das allererste, was ich mir irgendwann angewöhnt habe, ist wirklich, sobald die Pfeile aus dem Board rausgekommen sind, mich einfach über nichts mehr aufzuregen, was halt davor war. Ich glaube, das ist das, was mich nachdrücklich am meisten verbessert hat.
Das ist ja ein
Als immer
Riesenpunkt.
wieder, ja. Es macht halt Riesenspaß, gegen Leute zu spielen, die sich extrem aufregen. Also kann ja, also die regen sich auf, oh Mist, der wirft schon wieder was hoch und ich werfe wieder Müll. Und umso mehr macht es ja noch wieder Spaß, dann auch nur 140 hinterher zu werfen. Deswegen ist also das war ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Dann halt dieses Training wirklich mit Leuten im Verein, irgendwann mit Liga angefangen und inzwischen irgendwann halt überlegt, macht ein Schooljahr Sinn? Ja, komm, machen wir mal, nachdem ich vorher ein, zwei andere Systeme getestet habe, die mal besser, mal schlechter funktioniert haben. Inzwischen habe ich halt einfach ein paar Leute, mit denen ich darüber halt auch zu Hause trainieren kann, die halt auch ein Wahnsinnsniveau spielen und das bringt halt nach vorne, ne?
Diese Emotionskontrolle, die du ansprichst, also diese nicht aufregen und Co., das ist ja wirklich ein Riesenpunkt. Kenne ich auch von mir selber, dass ich einfach so irgendwie einen schlechten Tag habe, da noch nicht gerade meine Stärke habe, sozusagen mit mir selber nicht dann schlecht umzugehen. Und ich kenne das auch von Turnieren. Ich glaube, das ist egal, welches Niveau, ein Problem, was viele mit sich herumtragen. Hast du da irgendwelche Ansätze? Also, wie hast du es geschafft, dass du das so gelernt hast? Hast du da irgendwelche Übungen für oder wie bist du diesen Weg gegangen, dass du das schaffst, jetzt nach dem Pfeil rausziehen, die Emotionen quasi nicht mitzunehmen?
Ich habe das gelesen, habe gedacht, ach komm, ich teste das mal, habe festgestellt, das funktioniert unfassbar gut. Und seitdem zwinge ich mich einfach dazu. Klar gibt es auch mal Phasen, wo das nicht funktioniert. Dann ist das mal ein, zwei Aufnahmen, dann muss man sich von innen mal wieder ein bisschen schütteln, sagen, ey, du hast ein paar Prinzipien, also halt wirklich nicht viele, aber die dann halt dafür effizient. Ja, und dann habe ich über Frank vom Dartshop Basinghausen. Da hatte ich ja dann so meinen ersten Sponsoring-Vertrag und der hat uns eine Kooperation mit Markus Koch ermöglicht. Also auch Mentalcoach, auch viel im Leistungssport unterwegs. Und mit dem konnte ich halt echt so ein, zwei genaue Situationen dann ansprechen und sagen, ey, was soll ich machen? Hast du Ideen? Wo er dann erstmal gefragt hat, beziehungsweise ein paar Situationen, wie ich überhaupt an Sachen herangehe. Und von den Sachen, ich weiß nicht, wie der Mann das macht, die Sachen schlagen ein wie eine Bombe. Das sind so viele Sachen, die mir so unfassbar gut geholfen haben mit Aufregung, Druck, Ärger, Nervosität und sowas umzugehen. Also Markus habe ich da tatsächlich sehr, sehr, sehr viel zu verdanken.
Markus war auch schon bei uns hier im Podcast zu Gast. Für diejenigen, die jetzt neu dabei sind, könnt ihr gerne mal gucken in den Folgen, quasi die ein bisschen älter sind. Da hat er auch viele mit euch geteilt. Hast du da vielleicht irgendwie so einen Aspekt, den du rausnehmen kannst? Du hast gesagt, er hat ja mehrere Sachen mit ihm, die dir sehr helfen. Hast du da einen Aspekt sozusagen, den die Zuhörer auch vielleicht selber direkt beim nächsten Turnier oder so mal ausprobieren können?
Ich habe mal auf einem Ranglistenturnier von der niedersächsischen Rangliste ein Spiel, ich habe glaube ich 3-1 geführt, ging bis 4. Und ich habe festgestellt, das hatte ich dann ein paar Mal, der Arm wird unfassbar schwer. Also viele haben ja dieses Zittern. Bei mir war es eher, der Arm wird schwer, der fühlt sich ganz komisch an. Wo man dann immer vorm Wurf die ganze Zeit dasteht und schüttelt den Arm aus und macht und lockert und alles Mögliche. Und da hatte ich dann auch mal mit ihm drüber geredet, wo er meinte, nimm's halt einfach hin, du wirst es in dem Moment nicht verändern. Guck dir den Arm an, fass den Arm an, sag dir halt einfach, der Arm ist jetzt schwer, ich muss jetzt einfach damit das Beste draus machen, ich akzeptiere das so. Also dieses der Angst stellenmäßige. Und das habe ich dann irgendwann, als das wieder mal war, probiert. Und es hat halt super funktioniert. Ne? Also einfach, okay, Arm ist schwer. Gut, gucken wir mal, dass wir das Beste draus machen. Und es war einem fast egal.
Ich glaube, diese Akzeptanz ist ein ganz großer Punkt.
Ja,
Da hat
genau.
Markus auch hier im Podcast viel drüber gesprochen. Das ist wahrscheinlich so der Hauptfaktor ist, dass man das irgendwie lernt. Und das ist ja auch was, was nicht nur auf den Dartsport dann zutrifft, sondern wo man vielleicht auch gleich für das ganze Leben irgendwie was mitnehmen kann. Situationen halt zu akzeptieren, wie sie sind. Und auch wenn der Tag mal schlecht läuft, auch jetzt im Dart oder so, dass man da nicht diese falsche Erwartungshaltung aufrechterhält und sozusagen dagegen ankämpft, so krass. Wie ist denn das, wenn du bei dir jetzt vom Board gehst, hast du das so als Mantra im Kopf, dass du dir sozusagen dann wirklich selber sagst, okay, jetzt nicht aufregen oder ruhig bleiben oder ist das so ein Automatismus mittlerweile?
Nee, das ist tatsächlich eher ein Automatismus. Also, ich hab's mal, dann schüttelt man nochmal irgendwie so ein bisschen den Kopf auf dem Rückweg, dann fällt mir wieder ein, warte mal, das gehört mit zu negativen Sachen, das wollten wir nicht machen. Und dann denke ich einfach wieder ein, zwei Aufnahmen dran, dass ich das halt nicht mache und mich nicht drüber aufrege, auch nicht Kopfschüttel. Und dann passiert das tatsächlich wieder ziemlich unbewusst.
Ist etwas, was du auch im Training genauso vehement quasi umsetzt wie im Spiel?
Das kommt tatsächlich ein bisschen drauf an. Ich habe irgendwann angefangen, so ein bisschen zu unterscheiden in Training. Jetzt geht es darum, dass ich mich hier verbessern will. Und man spielt halt einfach mal ein Daddelspiel. Man unterhält sich nebenan noch mit dem Nebenboard, und macht irgendwelche Witze oder so. In den Situationen mache ich das nicht. Dann lasse ich es auch absichtlich zu, dass halt auch einfach mal, also dann ist eine Aufnahme schlecht, dann kriegt man von irgendwem Spruch und dann sagt man selber noch irgendwas dazu. Und dann versuche ich gar nicht, diese Energie aufzuwenden, ja, mich da irgendwie drauf zu konzentrieren, mich nicht auf die Pfeile zu konzentrieren, sondern ich lasse es dann halt einfach geschehen. Weil ich halt festgestellt habe, gerade solche Wochen wie Q-School und sowas, ich bin da nie körperlich erschöpft oder sowas, dass der Arm weh tut oder sowas. Ich merke immer danach, ich bin einfach im Kopf platt, das reicht, ich bin da müde, weil das halt echt Energie kostet, sich dann, auch wenn ganz vieles halt automatisch passiert, aber es kostet irgendwie, ich merke das immer danach, es kostet Energie, sich da, ja, diese Ruhe sozusagen im Kopf selber zu erarbeiten.
Ich glaube, dieser Aspekt, insgesamt sozusagen diese Emotionen nicht mitzunehmen in den nächsten Wurf, ist was, ich habe es auch im Magazin bei mir mit drin gehabt und so, weil das von vielen Leuten immer wieder so angesprochen wird. Aber die Umsetzung ist dann halt doch oft schwieriger in der Praxis als in der Theorie. Und ist wahrscheinlich was, was man immer wieder sich selber auf den Schirm bringen kann. Und für alle, die jetzt zuhören, wahrscheinlich auch was, was man definitiv beim nächsten Turnier mal wieder beachten kann. Weil ihr kennt es von mir selber und wie gesagt, auch viele von den Gästen, die ihr hier immer jede Woche hört, die besser spielen als die meisten von uns, sagen das Gleiche. Von daher sollten wir das alle versuchen, auf jeden Fall umzusetzen. Du hast schon vorhin kurz angesprochen, dass du ja auch mittlerweile verheiratet bist und da quasi eine tolle Frau an deiner Seite hast. Das ist ein Thema, weil ich öfter mal so in letzter Zeit selber im Gespräch auf Turnieren und Co. habe, dieses ganze Thema, wie läuft es mit dem Umfeld und sozusagen, welche Lebenssituation hat man generell verknüpft mit der Leistung an Bord? Wir haben ja jetzt das quasi große Beispiel van Gerwen gehabt, wo man wusste, dass Privatsachen nicht so optimal laufen und dann mit Sicherheit auch mit viel Schmerz verbunden sind. Und ich persönlich fand es zum Beispiel in dieser ganzen van Gerwen-Debatte immer interessant, dass die Leute sozusagen verwundert waren, wenn er mal eine 87 spielt. Weil ich habe mir immer gedacht, es ist eigentlich krass, dass er überhaupt noch die Pfeile so gerade auskriegt in der Lebenssituation, in der er ist. Also zeigt eigentlich umso mehr für mich, wie talentiert oder wie gut der Mann ist. Wie ist denn das für dich so? Also diese jetzt nicht nur auf deine Frau bezogen, sondern generell spürst du das sehr stark an Bord, was sonst so außerhalb des Darts in deinem Leben los ist?
Doch, ja, das auf jeden Fall. Also, wenn man merkt, da ist viel um die Ohren. Also, sagen wir es jetzt letztes Jahr zum Beispiel im Sommer, wir haben dann beschlossen, dass wir wieder so ein bisschen in die Nähe sozusagen der Familienseite von meiner Frau ziehen wollen. Das heißt, da stand ein Umzug an. In Verbindung mit dem Umzug stand dann halt ein Jobwechsel an. Dann haben wir halt, also wir sind, ich glaube, irgendwie am 18. August oder so sind wir umgezogen, haben am 6. September geheiratet. Das heißt, umgezogen, gleich an dem Montag neuer Job, dann die Hochzeit. Also viel mit Umzug noch zu tun gehabt und mit Planung und allem drum und dran. Und natürlich Bock gehabt, trotzdem zu turnieren. Und die Liga geht ja dann auch los. Und da habe ich echt gemerkt, dass das hat entweder schweinemäßig Punkte gekostet im Spiel. Oder halt unfassbar viel Energie, sich zu konzentrieren, dass es einen halt nicht so rausbringt. Aber das absolut auch Tage, wenn man von der Arbeit mal irgendwie ein bisschen gestresster war oder einfach mal ein bisschen müde war und sich trotzdem gedacht hat, ach komm, ich spiele ein bisschen. Das merke ich ganz oft, dass das Energie kostet.
Ja, ist, glaube ich, ein Aspekt, der halt insgesamt immer noch unterschätzt wird, gerade was jetzt die Profis angeht. Gut, ich meine, die Medien wollen ihre Klicks machen und so weiter. Wir kennen das Geschäft alle.
Ja.
Aber trotzdem denke ich mir da öfter, ich weiß nicht, wie ist es für dich jetzt so zum Beispiel, wenn du van Gerwen anguckst, auch in dieser ja, Phase jetzt der letzten Monate, wie würdest du so eine Leistung jetzt einschätzen, die er gebracht hat, so unter allen Umständen?
Ja, erstmal muss man halt sagen, gerade die Damen und Herren, die unter so Beiträgen kommentieren, wenn Van Gerwen das schlechteste Spiel des Jahres macht und halt immer noch 85 spielt. Ein Großteil von denen haben in ihrem Leben wahrscheinlich noch nicht über 80 gespielt. Da finde ich eh immer so die Situation, aus der da kritisiert wird, immer ein bisschen schwierig. Und ich finde allgemein, wenn man den zuguckt, das sieht halt aus, als ob die da gerade 60 spielen. Das ist auch manchmal bei Littler. Man guckt sich den an, denkt, boah, das ist ja katastrophal, was der heute macht. Und dann steht da eine 105. Man denkt, hä? Wie? Wirft Doppel daneben ohne Ende, macht Fehler. Man denkt, das muss ein ganz katastrophales Spiel gewesen sein. Also ich finde das absolut beeindruckend, was sie da halt Woche für Woche ans Board bringen. Und es ist halt einfach ein Sport, wo das Mentale eine Riesenrolle spielt. Und dafür finde ich, man bei Van Gerwen wusste man halt, dass bei dem Familie schon immer wichtig war. Er hat ja doch gerne mal für einen Urlaub dann irgendein Turnier sausen lassen und so. Also dafür finde ich das Wahnsinn, was der da trotzdem immer noch gespielt hat, mit trotzdem in WM-Finale einziehen und sowas, ne?
Ja, deshalb, also ich finde es auch quasi unterbewertet eigentlich die Leistung, weil, ja, wie gesagt, diese Umstände, also wenn ich mich darin versetze so und man ein bisschen emotional ist als Mensch, dann, ja, also ich glaube, ich würde selber Ich bin natürlich generell nicht auf dem Niveau, aber ich würde auch generell überhaupt ja nicht mehr irgendwas ans Board kriegen, was mit da zu tun hätte. Von daher, ja, also mein Respekt an der Stelle an alle, die das trotzdem schaffen in solchen Situationen.
Ja.
Dann lass uns mal einmal in deine persönliche, ja, vielleicht Zielstellungen reingehen. Ich habe schon gesagt, du spielst ja wirklich viele. Dein Namen wird man immer wieder sehen, wenn man darauf achtet. Was ist dieses Jahr noch so geplant und vor allem hast du irgendwelche konkreten Ziele noch bis Ende des Jahres?
Ja, also was jetzt so diese PTC-Geschichten angeht, da wird dieses Jahr nicht mehr viel passieren. Es sind ja noch zwei Qualifier für die European Tour, da bin ich aber nicht im Lande, also da kann ich schon mal eh nicht mitspielen. Next Gen, muss ich sagen, fehlt mir erstens einfach die Kohle dafür, weil Q-School hat halt schon ein paar Mark gekostet und man muss ja auch immer noch hinkommen und sowas. Da fehlt einfach das Geld für das so durchzuziehen und auch die Bereitschaft, sich so viel Zeit da ans Bein zu binden. Deswegen da, also da wird in die Richtung erstmal nicht mehr allzu viel passieren. Bin am Überlegen, ob ich den Challenge Tour Block, der in Hildesheim ist, glaube ich, Anfang Mai, ob ich den mitspiele. Ja, ansonsten wird das dieses Jahr dann recht unspektakulär. Ansonsten geht es halt mit der Mannschaft Liga, da geht es jetzt langsam in die interessante Phase, was Pokal und Aufstiegsrennen angeht. Da ist jetzt tatsächlich erstmal der Fokus drauf. Und ansonsten mal gucken, was einem so an Turnieren über den Weg läuft.
Du warst ja in der Q-School auch schon in der Final Stage. Wenn du jetzt, sag mal, die perfekte Woche hättest und ja, sozusagen dein Spiel durchgehend finden würdest, bisschen Losglück und Co. und du würdest irgendwie die Tourcard bekommen, würdest du die dann annehmen? Beziehungsweise hast du da schon drüber nachgedacht, ob du dann alles spielen würdest?
Also klar spinnt man sich solche Gedanken zusammen. Aber wenn ich weiß, was ich spiele, wenn ich mein Spiel zusammenkriege und mir dann halt angucke, dass die Leute, die da um die Tourkarte spielen oder halt noch interessanter, die dies nicht schaffen, trotzdem im Schnitt diese Leistung abrufen, da weiß man schon mal ganz schnell, dass man da überhaupt nicht drüber nachdenken muss. Man hat ganz viele Leute, die meinen das immer gut mit, ja, komm, hol dir die Tourkarte und so. Das ist ein kompletter Schwachsinn. Ne? Also, ich weiß, dass ich gute Darts spielen kann, aber das hat mit Tourcard ganz, ganz, ganz lange nichts zu tun und ist auch überhaupt nicht das Ziel. Wenn jetzt, keine Ahnung, in meinem Spiel nochmal irgendwie komplett was explodiert und man würde sich die wirklich durch die Leistung erspielen, dann zu sagen, man nimmt die nicht an, ja, dann fahre nicht hin. Also wenn ich mich da anmelde, muss ich wissen, dass wenn es blöd läuft, kriege ich die Tourkarten, dann muss ich das seit 2 Jahren machen. Aber das funktioniert nicht ohne zahlungskräftige Sponsoren, weil das ganze Ding kostet ja doch ein bisschen was. Aber grundsätzlich, das ist wie beim Fußball, wenn eine Mannschaft Erster wird, kriegt einen Aufstiegsplatz und sagt, ich nehme den Aufstieg nicht an. Ja, dann spiele nicht mit.
Ja, das ist halt immer so ein bisschen schade, dass das im Dart noch sehr viel, ich sag mal, finanzieller Background dann mit dran hängt bei der Entscheidung, auf die Tour dann zu gehen. Ne? Also diese, also gerade jetzt alles zu spielen, wie du schon sagst, da hängt ja viel dran. Ne? Vielleicht wird sich da auch noch mal ein bisschen was ändern durch Antrittsgelder und so weiter, wurde auch viel diskutiert und ich glaube, dass da schon mal passieren muss, dass man irgendwie für die 2 Jahre dann noch planen kann, ohne dass man jetzt perfekt die Sponsoren schon alle gebildet hat vorher oder so. Also da werden wir mit Sicherheit noch was erleben, weil die PDC auch in den nächsten Jahren irgendwie ja, da ambitioniert daran geht, doch die Leute, die, sag mal, hinter der Top 64 sind, zu stärken. Und
Ja,
dann
ich stelle mir das sowieso super hart vor, gerade für die, die jetzt nicht ihren soliden Platz in der Top 64 haben und sich um das Thema Tourcard per se erstmal keine Gedanken machen müssen, sondern die anderen, die halt wissen, okay, das ist jetzt das fünfte Turnier in Folge, wieder kein Geld eingespielt, wieder erste Runde raus, wo man dann halt irgendwann weiß, boah, das wird langsam tatsächlich dann ganz schön eng, was dann halt auch halt einfach das Finanzielle angeht. Das hilft einem für den Kopf ja mit Sicherheit auch nicht, wenn man dann weiß, okay, jetzt muss ich morgen mal in die dritte Runde kommen, sonst bin ich saftig im Minus. Ich glaube, von Espinel gab es da, glaube ich, mal ein Interview drüber. glaube, Frank Buschmann oder so, irgendwer hat da mal was drüber geschrieben, über diese Situation bei ihm. Ja, deswegen, das ist halt nicht förderlich, wenn man dann gewinnen muss, um die finanzielle Situation überhaupt zu haben, um das nächste Turnier wieder zu spielen. Deswegen funktioniert das halt nur, wenn einem wirklich jemand sagt, pass auf, hier hast du die Kohle, damit sind die Kosten fürs Jahr gedeckt. Und spiel mal, viel Spaß dabei. Und den muss man halt auch erstmal finden, beziehungsweise vorher die Leistung haben, dass irgendjemand bereit ist, einem da mal im Jahr 20, 30 Scheine auf den Tisch zu legen.
Ja, definitiv ist brutal gerade. Also, das ist ja wirklich schwer, das über einen jetzt irgendwie zu abzudecken. Da brauchst du wahrscheinlich wieder ja, eine Gruppe von Sponsoren und Co. Und gerade wenn du da noch nicht mal so den Background hast, wie jetzt, ich sag mal, bei Max Hopp oder so. Der ja auch weiß dann, wenn es jetzt nicht klappt, dann kann ich trotzdem Experte machen, kann hier und da meine Aufträge machen. Also du hast ja dann trotzdem irgendwie im Dart-Bereich dein Einkommen. Aber wenn du jetzt ein normaler Spieler bist, der seinen Job quasi dafür aufgibt, da 2 Jahre sich auszuprobieren, glaube ich auch, wenn dann das erste Jahr nicht gut läuft, dass du in das zweite Jahr mit so viel Druck trainierst, dass das eigentlich mehr oder weniger schon nichts werden kann.
Ja, dann, wenn solche Leute wie Hempel und Hopp, die, wenn sie keine Tourcard haben, halt Jobs, die irgendwas mit Dartspielen zu tun haben, annehmen oder Werbung für irgendwelche Sachen machen, die man sonst als Dartspieler vielleicht nicht ganz so klasse findet. Das ist halt der Job. Die müssen halt auch irgendwie finanziell über die Runden kommen. Und da verstehe ich dann auch immer so die Kritiken nicht. Damit, ja, halt spielt er schon wieder Exhibitions, du sollst mal lieber trainieren, du hast ja immer noch keine Tourcard und so ein Blödsinn. Ist halt der Job von denen, ne?
Ja, und ist vor allem ja auch trotzdem, sag ich mal, nicht der schlechteste Job, wenn du trotzdem mit deinem Hobby Geld verdienst, auch wenn du vielleicht gerade nicht die Profikarte hast, von daher.
Ich glaube, das ist bei vielen einfach purer Neid, dass sie halt nicht mit ihrem Hobby ihr Geld verdienen.
Denke auch, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle, ja, von daher. Da kann man sich immer nur ein bisschen runterfahren und sozusagen zweimal überlegen, welche Kommentare man gerade schreibt. Aber ja, das ist ja auch ein Thema, was nicht nur den Dartsport betrifft, sondern grundsätzlich die Gesellschaft. Philipp, wir
Ja.
sind von der Zeit fast schon wieder am Ende. Ich mache es immer ganz gerne so, dass ich als letzte Frage nochmal reinwerfe. Wenn du dich selber jetzt treffen würdest, zu der Zeit, als du gerade anfängst, da zu spielen, quasi so ein bisschen ambitionierter und merkst, du bist ganz gut, welchen Tipp würdest du dir aus der heutigen Sicht selber mit auf den Weg geben?
Das mit dem Mentaltraining macht Sinn. Mach das mal. Und ja, spiel so lange du kannst mit der Lockerheit. Ich bin ein absoluter Zahlenfreak, aber ich glaube, es macht schon Sinn, halt nicht so früh auf Zahlen zu gucken. Und ansonsten nutzt die freien Minuten, die du hast, solange du sie hast, und mach die Triple im Board kaputt.
Und auch
Und
noch die richtigen im besten Fall.
vielleicht auch noch die Doppel. Das ist auch hilfreich.
Ab und an schon, ja. Aber erstmal muss man zu den Doppeln kommen im Spiel. Da sind die Triple schon mal nicht ganz schlecht. Ja.
Das ist richtig, aber wirklich spielen, 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 wann immer die Zeit dafür ist.
Dann nehmt den Aspekt mit dem Mentaltraining auf jeden Fall nochmal mit. Hört euch gerne auch die Folge mit Markus nochmal an. Wie gesagt, die findet er, wenn ihr hier ein bisschen scrollt. Die war auch aus meiner Sicht sehr gut. Da hat er wirklich viele Insights mitgegeben. Und ja, dann sage ich an der Stelle schon mal schönen Dank für deine Zeit und für eure Zeit beim Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und wie immer hat der Gast das Schlusswort.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und dann, ihr habt's gehört, Board kaputt werfen. Ran da.
Ciao, ciao.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.